wollen stille werden. Vater, nun sind wir wieder vor dich gekommen. Wir danken dir für eine ruhige Nacht und wir danken dir für den neuen Morgen. Herr, und wenn wir jetzt wieder die Bibel aufschlagen, so verstehen wir ja nichts und die Worte bleiben tot, wenn nicht dein Heiliger Geist uns bewegt. So bitten wir dich um diesen Geist des Lebens an diesem Morgen, dass er uns erfülle und etwas, nein, alles von deinem Leben gebe. Amen. Ich begrüße Sie alle, auch hier angeschlossen an den österreichischen Rundfunk-Rundspruchgesellschaft, bis hinein in die Tiefen der Küche grüße ich all diese Menschen, die jetzt für uns arbeiten, weil wir hier in den guten Sesseln sitzen. Und ich weiß nicht, ob Sie das alles schon vergessen haben, aber wir sind am Büchlein Nehemia, falls Sie sich noch erinnern. Und wollen heute fortfahren, Kapitel 6. Wir schließen auch an, um einfach durchzukommen, Kapitel 7, das wir aber nicht hier durchlesen, weil es sich hier um ein Verzeichnis der aus Babel zurückgekehrten handelt. Aber jetzt zuerst einmal den Text von Nehemia 6. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hätte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in Kephirim, im Tal Ono, zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal einen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Leuten geht das Gerücht und Geshem hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen, dass du auch darum die Mauer baust und du wollest ihr König werden. Und du habest die Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Nun, das wird vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem geschehen, was du sagst. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Und ich kam ins Haus Semajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der gerade behindert war, und er sprach, lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels und die Türen des Tempels zu schließen, denn sie werden kommen, dich zu töten, in der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen, sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben, ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, denn er sagte, die Weissagungen über mich und Tobia und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Gedenke mein Gottes Tobia und Sanballat nach diesem ihrem Tun, auch der Propheten Noadja und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten. Und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elulin 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Auch sandten viele Vornehme aus Juda an jenem Tage Briefe an Tobia, und von Tobia kamen Briefe zu ihnen. Es gab nämlich viele in Juda, die sich ihm verschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Shechanjas, des Sohnes Arachs, und sein Sohn Johanan hatte zur Frau die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechjas. Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm meine Worte zu, da sandte Tobia Briefe, um mich abzuschrecken. Und nun kommt eben Kapitel 7, als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein. Die Türen wurden fertig, und dann kommt auf der anderen Seite ab Vers 4 diese ganze Liste, wenn Sie das nur einmal überfliegen, die Söhne Paro, Shevja, Achja, Nun bis zum Schluss, Vers 66, die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen Sklaven und Sklavinnen. Sänger, sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere, 435 Kamele, 6027 Esel. Sie sehen den peniblen Beamten, der Richter, der hat sogar die Esel gezählt. 627. Bis auf 100 kann ich noch Esel zählen, aber bei 600.000 wird es schon schwierig. Aber das Ganze, noch einmal, wir haben uns daran zu erinnern. Das Nehemia-Büchlein steht ja unter den Geschichtsbüchern. Es ist eingereiht unter den Geschichtsbüchern. Aber, dass wir es uns merken, es ist kein Geschichtenbuch, kein Traktätchen. Sie dürfen jetzt alle mal rausschauen, dass Sie sehen, wer da draußen steht. Verstehen Sie? Das ist ein Junge, der jetzt einsteigt. Sonst haben Sie wirklich Schwierigkeiten. Und Mann, das ist ein Auto. Sehen Sie, das ist ein Auto. Und wenn man dreht, läuft das Ding. Ja? Hervorragend. Jetzt löst er die Bremse, Kupplung rein. Er fährt ab. Großartig. Großartig. Ja. Das ist ein moderner Benzinesel, nicht einer jener vier. Schön. Also, es ist kein Geschichtenbuch, dass wir es nicht verwechseln. Wenn es unter den Geschichtsbüchern eingereiht ist, kein Geschichtenbuch, ein Traktätchen, das man zur Erbauung lesen könnte, wie eine Legende. Es ist auch keine Historiensammlung aus vorchristlicher Zeit. Wissen Sie, Historie ist immer etwas Abgeschlossenes, etwas Fertiges, etwas, was man anschauen oder ablegen kann. Historie ist etwas für die Landesbibliothek, aber nicht für ein Gemeindehaus, Kirche oder einen Saal, wo man Bibelarbeit hält. Geschichte ist nie abgeschlossen. Geschichte, die wirklich Geschichte war, hilft unsere Geschichte, die geschieht, bewältigen. Geschichtslos leben heißt vegetieren, in den Tag hineinleben, so wie ein Tier, so wie ein Esel. Wenn wir leben, müssen wir Geschichte kennen, auch die Geschichte Nehemias oder vor allem die Geschichte Nehemias, weil, und so haben wir es nun zweimal gesagt, weil es die Geschichte Jerusalems ist und Jerusalem nicht irgendeine Stadt in irgendeinem Erdteil ist, sondern Jerusalem die Geschichte der Kirche, die Geschichte der Gemeinde Jesu ist. Also der Baubericht Jerusalems ist der Baubericht der Gemeinde Jesu. Und wenn wir aufmerksam zugehört haben, so waren es doch bisher eigentlich zwei Hauptpunkte, die wir unterstrichen haben. Erstens, es braucht Menschen, wenn Gemeinde gebaut wird. Menschen, denen aufgeht, dass eine persönliche Frömmigkeit nicht genügt, liebe Freunde. Menschen, denen aufgeht, dass eine persönliche Frömmigkeit nicht genügt. Eine persönliche Frömmigkeit ist wie eine Kerze, die leise und stille brennt, aber nach einiger Zeit ausbrennt und keinen Nachschub mehr hat. Wir brauchen auch nicht solche, die die Gemeinde benutzen, so, manchmal scheint es mir, so wie ein Supermarkt. So wie ein Supermarkt, an dem man sonntags mit dem Wagen durch die Kirche fährt, am Montag durch den Frauenkreis, am Dienstag durch den Gemeindedienst, am Mittwoch durch die Gemeinschaftsstunde, am Donnerstag durch den Seniorenkreis und überall lädt man in seinen Wagen ein, um das zu rauszuholen, was man braucht. Sicher, es sind die Mittel zum Leben, es sind die eigentlichen Lebensmittel, aber das Reich Gottes ist doch kein Supermarkt, wo ich mich bedienen kann nach meinem religiösen Gusto, wo ich immer nur nehmen kann, was ich gerade brauche. Was ist das eigentlich für eine Haltung? Wo ich hindurchgehe und abfrage, war das was für mich oder war es nicht für mich? Hat mir das geschmeckt oder hat mir nicht mehr geschmeckt? Und wenn es immer nicht schmeckt, gehe ich auch schon gleich gar nicht mehr hin. Das Reich Gottes, die Gemeinde, Freunde, ist kein Supermarkt, wo ich mich nur bedienen kann, sondern ist nach wie vor und bleibt ein Aufbauwerk. Vieles liegt im Argen. Menschen brauchen wir, die Hände anlegen wie Nehemia obwohl sie feine Hände haben, Kellnerhände, die nicht für die Kelle bestimmt waren und die sich trotzdem rufen ließen auf den Bau. Das steht eben in Kapitel 1 und 2. Und das andere, was wir dann gehört haben, es braucht Menschen, es gibt Feinde. Es gibt Feinde, wenn Gemeinde gebaut wird. Regen Sie sich da nicht auf, wundern Sie sich nicht darüber. Es gibt immer Feinde, wenn Gemeinde gebaut wird. Und zwar diese doppelte Feinde, die Feinde von außen, hier in Kapitel 4, Geshem, Tobia, Sanballat und dann noch Astot. Dieser Truppenaufmarsch, dieses Säbelrasseln, diese militärische Machtdemonstration. Feinde von außen wird es geben. Und das andere, was wir gehört haben, Kapitel 5, es gibt Feinde von innen, die sozialen Spannungen, reich und arm. Nehemia löst diese Schwierigkeiten durch einen Schuldenerlass, Kapitel 6 und Kapitel 7. Soweit waren wir letzte Woche gekommen. Und nun beginnen wir diesen nächsten Abschnitt, könnte man eigentlich überschreiben, es kommen Versuchungen. Also, es gibt Feinde und es kommen Versuchungen, wenn gebaut wird. Nicht wahr? Was der Teufel durch Feinde nicht erreicht, versucht er durch Versuchungen zu erreichen. Versuchungen aber packen uns immer an der schwächsten Stelle, liebe Freunde. Versuchungen packen uns immer an der schwächsten Stelle. Wissen Sie, der passionierte Nichtraucher, der wird nicht vor dem Schaufenster eines Zigarrenladens versucht. Ganz bestimmt nicht. Das macht ihm schon gleich gar nichts aus. Aber vielleicht vor einem Weinkeller. Kenner trinken Württemberger ohne Frostschutzmittel. Gläschen, zwei Gläschen. Er wird dort versucht an seiner schwächsten Stelle. Oder ein richtiger Biertrinker, der wird eben nicht versucht vor einem Hochlandshop. Das mag noch so gut riechen, das macht ihm überhaupt nichts aus. Aber er kann am Hofbräu ganz schlecht vorbeigehen. Er riecht das schon. Er wird versucht an seiner schwächsten Stelle. Und liebe Freunde, so wie ein Siegfried seine Blattstelle hatte und so wie ein Achilles seine Ferse hatte, seine verwundbare Ferse, so hat jeder seine Blattstelle und jeder seine Ferse. Das können Sie bei Nehemia genauso beobachten wie etwa bei einem David, der seine Schwachstelle hatte, wenn er eine schöne Frau sah. Oder sehen Sie es bei einem Petrus, er hatte seine Schwachstelle, indem er sich sehr schnell, zu schnell ereiferte. Ein Haudegen oder ein Schwertdegen, wie der alte Hilian ihn bezeichnete. Oder der Thomas. Der Thomas, seine Schwachstelle war der Zweifel. Eine Schwachstelle haben wir leider immer. Und wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht angegriffen werden. Es ist sogar gut, sich einmal danach zu prüfen, wo denn meine Schwachstelle liegt. Nehemia hatte zwei Schwachstellen. Er hatte zwei Blattstellen. Er war ein wenig eitel und er war ein wenig ängstlich. Lüthi sagt dazu, das seien zwei echt kirchliche Charakterschwächen. Zwei echt christliche Charakterschwächen. Bei den meisten Christen seien diese beiden Blattstellen aufzufinden, nämlich Eitelkeit und Ängstlichkeit. Wegen der Charakterschwächen ist man nicht unbrauchbar im Reiche Gottes, sondern trotz Charakterschwächen ist man gebraucht. Nun zu seiner ersten Blattstelle. Versuchung Eitelkeit. Versuchung Eitelkeit. Sie haben es richtig gehört und sicher jetzt gerade gelesen, dass also die Bauern gebaut waren. Dieses Werk wurde in der erstaunlichen Bauzeit von 52 Tagen erstellt. Die Mauern vielleicht nicht ganz gerade, etwas Scheps, aber es hatten ja auch Oberste und Priester mitgebaut. Da stimmte das Lot nicht ganz so richtig. Aber die Mauer stand nur eines, und das muss das Schwierigste gewesen sein, die Türen. Das wissen die Zimmerleute, die Türen waren das schwierigste Werk. Die waren noch nicht eingehängt. So stand das Bauwerk also da mit verschiedenen Löchern an den verschiedenen Toren. Und für die Gegner war es also höchste Zeit, wenn noch etwas erreicht werden sollte. Denn wenn einmal die Türen eingehängt, wenn also die Mauer einmal stand, dann war nichts mehr zu machen. Dann ist Jerusalem aufgebaut, dann ist Jerusalem fertig. Also höchste Zeit, noch einmal etwas zu versuchen. Und das ist eben die Versuchlichkeit dieses Nehemia. Diese Leute, Geshem und Tobia und Sanballat, sannen darüber nach und sie riefen zu einem Gipfeltreffen. Sie riefen zu einem Gipfeltreffen und ließen es den Nehemia wissen: Wir wollen mit dir auf allerhöchster Ebene verhandeln. Sie waren auch taktisch klug. Sie wählten dazu einen neutralen Ort. Nicht Jerusalem, nicht die Hauptstadt des Sanballat oder Tobia, sondern hier steht in Küstennähe dieser Ort, ein, der hier genannt ist, aber den wir nicht kennen, den man nur nachlesen kann, dass es in einer neutralen Ecke gewesen ist. Hier sollte sich nämlich Nehemia sicher fühlen. Sie laden ihn ein, höflich, auch zäh, schwäbisch, nicht nur einmal, sondern viermal. Wissen Sie, bei uns ist es ja auch so, wenn Sie zum Essen eingeladen werden. Und Sie essen und dann wird es zweite Mal angeboten, wenn Sie ein guter Schwabe sind, dann sagen Sie, nein, danke, ich bin total satt. Und wenn Sie in Norddeutschland, dann ist eben aus, obwohl Sie noch mordsmäßig Hunger haben. Im Schwabenland wird ein zweites Mal angeboten, doch, wenn Sie sagen, nein, 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 ich bin wirklich satt. Und das dritte Mal, wollen Sie nicht doch noch mal? Nein, ja, und wenn das vierte Mal kommt, wenn es so sein muss, gerne, 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 ja. Beim vierten Mal kann man wieder voll zuschlagen, verstehen Sie? Und so dachten sie, hier steht ausdrücklich, und wie er das ja penibel vermerkt, er wird viermal eingeladen, und Nehemia ist in allerhöchster Gefahr, darauf hereinzufallen, denn mit den höchsten Herren auf höchster Ebene zu verhandeln, das ist schon etwas, Freunde. Das ist schon etwas. Nicht nur kommandiert zu werden, nicht nur die Drohungen zu hören, nicht nur mit den Säbeln zu rasseln, sondern jetzt auf einmal an den gleichen Tisch als Gleicher untergleichen, gesprächswürdig, ernst genommen. Wie ist das eigentlich? Wir haben doch immer wieder unsere christlichen Mikros. Jeder. Und deshalb ist hier die Versuchlichkeit, wir denken, wir seien eigentlich im Grunde doch weniger oder die anderen würden uns nicht ganz ernst nehmen. Als Christ ist man nicht ganz ernst genommen und das tut unendlich weh. Nicht ernst genommen zu sein, tut bitter weh. Das fängt schon in der Klasse an, nicht wahr? Da heißt, der geht eben in den Schülerbibelkreis zu dritt, der ist, ah ja, schon recht. Aber dieses mitleidige Lächeln. Oder man spricht irgendwo ein Tischgebet in einem Lokal, die anderen schauen rüber und lächeln süffisant. Das tut weh wie ein Schwertchen. Und irgendwo haben wir es doch gehört, auch wenn wir es nicht richtig wissen. Aber was eben Ludwig Feuerbach gesagt hat, Christen, das sind halb Tiere, halb Menschen. Die sind nicht voll Menschen. Das sind halb Tiere und das steckt in uns drin. Und deshalb, wenn nun einer kommt und uns auf die gleiche Ebene erhebt und wir auch so Menschen sind wie die anderen, dann tut das unendlich wohl. Und deshalb beweisen wir es auch immer wieder, dass wir solche gesprächswürdige Menschen sind. Tanzen? Selbstverständlich. Wir auch. Rauchen? Das tue ich auch. Trinken? Selbstverständlich. Ich bin in einem liberalen Pietismus groß geworden. Und das alles, das tun wir ja auch. Und vergessen eigentlich dabei, als ob wir es noch beweisen müssten, dass wir Menschen sind. Das sieht man doch uns an. Da müssen wir keine Beweise abliefern. Nein,
Es kommt einem ja immer wieder jenes Wort von Tucholsky, der ja die Christen am besten beobachtet hat. Und das, er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt bis zum heutigen Tag. Wenn irgendwas ist, dann schreien die Christen, wir auch. Das können Sie bei allen Wellen sehen. Wir sind jetzt bei der grünen Welle und die Christen schreien, wir auch. Wir liefern immer die Theologie dazu, zu der Welle, die gerade dran ist. Und wenn übermorgen die graue Welle kommt, dann heißt es, wir auch. Und wenn die schwarze Welle kommt, wir auch, wir auch. Wir wollen ja gleich sein. Sie können hier das am besten testen beim Beruf erraten. Und passen Sie auf, wenn Sie das Gefühl haben, ist ein Pfarrer unter Ihnen. Ja? Es ist so, Sie sagen, ich komme in eine Gesellschaft und dann heißt es ja, aha, wir wollen mal raten, was sind Sie denn von Beruf? Und ich sage, raten Sie mal. Und wenn Sie vermuten, Sie sind Pfarrer, sagen Sie es gar nicht. Sondern Sie müssen sagen, Sie sind Arzt. Toll, Mensch, sieht aus wie ein Arzt, nicht wahr? Ganz toll, ist ein tolles Gefühl. Oder Sie sind Jurist. Mensch, noch besser, Mensch, ein richtiger Jurist. Oder wenn er sagt, Sie sind Oberstudienrat. Mann, lieber Mann, ich sehe doch nach was aus, was? Aber wenn Sie beim ersten Mal gleich sagen, Sie sind Pfarrer. Oh, liebe Zeit, sieht man das? Sieht man mir das an, Mensch? Oder Sie sind Christ. Ja, sehe ich so trübe aus. Sehe ich so trübe aus. Doch, so ist es. So ist es, wenn wir als Christen angesprochen werden. Ich vergesse nicht jenen Afrikaner, jenen Südafrikaner und Schwarzen, der uns erzählt hat bei einem Missionsfest. Es sei die schönste Stunde in seinem Leben gewesen, als in einer überfüllten Vorortsbahn einer auf ihn zugekommen sei und ihn gefragt habe, sind Sie ein Christ? Und er sagte, woher wissen Sie das? Und er sagte, das sieht man ihn an. Das sei seine schönste Stunde gewesen. Und wenn das einer zu Ihnen sagt, dann sind Sie peinlich berührt. Wir wollen aussehen wie andere. Das ist die Versuchlichkeit auch des Nehemia. Eher auf die gleiche Ebene gehoben zu werden. Wir könnten das etwa ganz genau sehen. Die Entwicklung ist von daher mitbestimmt worden im Dritten Reich. Unser Reichsbischof Müller, Reibi Müller, er war hoch geehrt, als er dann nicht mehr als Quertreiber und Querschießer abqualifiziert wurde, sondern von den Machthabenden von Hitler ernst genommen und an den Tisch geholt. Und nachdem er an den Tisch geholt war, er auch mundtot gemacht. Da gab es dann die bekennende Kirche. Solche, die eben aussahen wie Christen, aber die sich nicht an diesen Tisch setzten. Hier beginnt die Versuchung des Nehemia. Wir wollen immer rechte Partner sein, die etwas gelten. Nehemia durchschaut diese Gefährlichkeit. Und so winkt er in Vers 3 ab mit dem Hinweis, dass sein Werk ihn nicht entbehren könne. Gottes Bau ist größer als die Eitelkeit seiner Bauleute. Ich habe mich an dieser Stelle auch gefragt, wie und warum hat er das durchschaut? Wie merkte er das? Wie merkt man das? Es ist hier keine Bemerkung hier eingefügt. Wir können es uns nur denken, dass er hier geführt wurde. Es ist die einzige Möglichkeit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der Augenöffner und der Herzensöffner, der uns plötzlich den Blick auf diesen Herrn schenkt und dann in diesem Lichte uns selbst sieht und sagt, Mann, das ist doch nur deine eigene Eitelkeit, deine eigene Eitelkeit. Doch, lass doch die anderen schauen. Dass wir Menschen sind, das sehen sie. Beweisen müssen wir, dass wir Christen sind. Das ist unsere Lebensaufgabe. Erste Versuchung, Eitelkeit. Zweite Versuchung ist die Ängstlichkeit. Also, dieser erste Versuch hat wieder nicht geklappt. Sanballat und Tobia und Geshem werden nervös. Was bleibt uns jetzt eigentlich doch noch übrig? Nur noch eins. Und sie schicken einen Adjutanten. Hier heißt es mit einem offenen Brief, ein aufgerissener Brief. Das zeigt schon, bei dem Empfang sieht er also, dass der Inhalt schon überall bekannt ist. Er soll verängstigt werden. Und in diesem Brief klingt es sehr treuherzig. Lieber Nehemia, Gerüchte gehen um und werden von Geshem genährt. dass er mit den Juden eine Empörung und einen Abfall vom Großkönig plant. Nehemia will König werden und alles ist schon eingefädelt. Diese Gerüchte seien bereits durch den persischen Geheimdienst CIA schon bis zum König gelangt. Und diese missliche Lage müsse eben jetzt gemeinsam besprochen werden. Dieser Sanballat spielt sich als wohlwollender Freund auf, obwohl er ein Wolf im Schafspelz ist. Und Nehemia kriegt Angst. Wenn dem so ist, dass solch ein Gerücht umläuft und dieses Gerücht bis zum König kommt, dann Gnade Gott, Nehemia, dann gute Nacht, Nehemia. Er weiß ganz genau, dass damals bei solchen Lügen ganze Stämme einfach ausgerottet wurden. Vor ihm steht die finsterste Nacht und Sie können versichert sein, dass Nehemia Angst hatte, dass er zitterte, dass er bebte. Es wird immer dafür gesorgt sein, dass wir Angst haben und dass wir an unserer Ängstlichkeit getroffen sind. Es gibt keinen, der keine Angst hat. Und wer dies sagt, er habe keine Angst, der ist krank. Wissen Sie, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Welt und Angst haben gehört zusammen. Und diese Ängstlichkeit und diese Angst ist die eigentlich gefährliche Blattstelle unseres Lebens. Sie können das an sich selbst beobachten. Wenn Sie vor etwas Angst haben, etwa Sie merken, an Ihrem Körper stimmt etwas nicht. Sie wissen nicht ganz genau, was es ist. Es könnte ja Krebs sein. Sie kriegen unwahrscheinlich Angst und im selben Moment können Sie nicht mehr richtig beten. Die Gebete werden kürzer, die Gebete sind überlagert. Das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Gott ist wie gebrochen. Angst ist ein Einfallstor des Teufels. Wir können sie nicht wegdiskutieren. Man kann nicht sagen, ich habe keine Angst. Es ist eigentlich so wie beim Schwindel. Man kann nicht sagen, ich bin schwindelfrei. Entweder ist man es oder man ist nicht schwindelfrei. Man ist nicht frei von Angst, liebe Freunde. Wenn Nehemia über diese Ängstlichkeit hinwegkam, so wieder nicht aus eigener Kraft, sondern wieder eben aus Gottes Kraft. Und wenn es hier immer wieder kleine Hinweise, wissen Sie, das Alte Testament sind ja immer wieder kleine Hinweisschilder auf die großen Stellen des Neuen Testaments. So ist es hier ein kleiner Hinweisschild auf jene berühmte Stelle: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und wenn Sie diese Stelle kennen, dann kann ich sie immer nur am besten so auslegen. Und das erinnert mich an jenes Boot, wenn Sie schon einmal in Basel waren. Und in Basel fließt ja der Rhein quer durch die Stadt wie ein reißender Strom. Und unterhalb des berühmten Basler Münsters, dort wo eben Walter Lüthi seine bekannten Predigten gehalten hat, dort ist über diesen reißenden Strom ein dickes Seil gespannt. An beiden Seiten festgemacht mit tiefen Bohlen. Und an diesem Seil ist ein Boot angehängt und dieses Boot fährt von der einen zur anderen Seite ohne Motorkraft. Einfach gehalten an diesem Seil und getrieben von dieser Kraft des Wassers läuft es von einer Seite zur anderen. Auch wenn manchmal diese Wellen über dieses Boot herunterschlagen, so braucht man eigentlich keine Angst haben, wenn man drin sitzt. Einfach, weil man weiß, man ist in diesem Boot durch das Seil gehalten und fährt sicher von der einen zur anderen Seite. Sehen Sie, so müssen Sie Ihr Leben vorstellen. Sie sind hineingeworfen wie in einen Strom. In der Welt habt ihr Angst, das heißt, sie sind in diesem Lebensstrom. Die Griechen hatten an dieser Stelle schon recht. Wir sind hineingeworfen. Aber nun hat Gott über diese Welt der Angst und des Sturmes ein Seil gespannt. Ein Seil der Liebe, spricht Hosea. Und dieses Seil ist auf der einen Seite an einer Bohle, nämlich am Kreuz von Golgatha, festgemacht. Ganz tief in die Erde gerammt, da kann es nicht rütteln. Und auf der anderen Seite ist dieses Seil festgemacht an den Toren der Ewigkeit. Und nun ist es nur meine Aufgabe, durch Gebet und Vertrauen mich an diesem Seil zu halten. Und nun weiß ich, mag kommen, was da will. Dieses Seil reißt nicht. Ich habe Angst, ich bin im Meer. Aber ich vertraue, dass ich von der einen zur anderen Seite wohl gelangen kann. Trotz dem Todesrachen. Ich bin sicher, dass dieser Jesus mich führt. Sehen Sie, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Dieses Seil bricht nicht, wenn ihr euch daran haltet. Wenn ihr diese Verbindung habt. Diese Verbindung hatte Nehemia. Und deshalb erkennt er in dieser Ängstlichkeit, dass dies, was hier aus dem Brief herauskommt, eine einzige, eine blutige und bare Lüge ist. Lüge bleibt Lüge. Gott hilft ihm über seine Ängstlichkeit hinweg. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch nicht vor Menschen, die euch Angst machen. Fürchtet euch nicht vor irgendetwas, sondern seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Versuchung, Ängstlichkeit. Aber liebe Freunde, damit sind die Versuchungen nicht zu Ende. Und nun kommt die größte und schlimmste Versuchung, die es überhaupt gibt. Und hier Versen, die eigentlich sehr juristisch klingen, sind von tiefem Weh erfüllt. Ich möchte sie bezeichnen, drittens, die Versuchung Gläubigkeit. Die Versuchung Gläubigkeit, das ist die schlimmste Versuchung, die sich je der Teufel ausgedacht hat. Es ist ja 5:12, die Tore werden gleich eingehängt und wehe dem, der kurz vor Schluss, etwa bei einem Lauf, meint, er sei schon am Sieg und lässt seine Kraft nach und lässt die Arme hängen, wie dem, der vor dem Ziele aufgibt. Nämlich, liebe Freunde, Nehemia wird müde. Er wird müde angesichts dieser Versuchungen, die er zu durchstehen hatte. Und dann braucht er Zuspruch und er braucht Kraft. Jeder, der in Versuchung steht, und wir sind es alle, wir brauchen Zuspruch und wir brauchen immer wieder Kraft. Schon 8 Tage von Sonntag zu Sonntag ist eine zu lange Strecke. Und wo anders, wenn man Kraft braucht, kann man sich hinwenden als zu den Priestern, als zu den Theologen, als zu den geistlichen Leuten oder Gemeinschaftsleitern oder Brüdern. Wo anders kann man sich denn hinwenden, wenn man Kraft holen will? Wo anders gibt es doch keine Kraft. Als wir vor 14 Tagen droben dieses Jusi-Treffen hatten, ging ich sehr früh auf den Jusi hinauf, war dort als Erster angekommen und saß dort morgens um 8:30 schon alleine auf diesem Berge, einer meiner Lieblingsberge der Schwäbischen Alb. Der ist nicht so hoch, da komme ich schnell rauf. Und als ich da saß, der Gottesdienst begann ja erst um 10 Uhr, kamen 3 Wanderer, so 3 Männer gestiefelt und geschwärmt. Und ich saß da so mit meiner gelösten Krawatte und einem ordentlichen Anzug, sagten, was ich denn hier tue. Und ich sage, ich möchte Sie herzlich einladen. Wir haben hier um 10 Uhr einen Jugendgottesdienst. Ob wir Sie nicht doch jetzt Ihr Vesper jetzt einlegen wollten? Sie schauten mich etwas ungläubig an, aber dann setzten sie sich neben mir und sagten, ja, Sie hätten keine Zeit, Sie müssten noch bis Urach laufen. Das sind 2 Stunden, nicht wahr? Sie hätten heute keine Zeit, bis Urach müssten Sie noch kommen. Und das wüsste ich ja auch, und da kam jener alte Satz immer wieder. Wissen Sie, wenn wir jetzt hier durch die Wälder laufen, dann haben wir wohl doch auch einen wunderschönen Gottesdienst. Wie gesagt, sie setzten sich und dann hatten wir jenes Gespräch doch 20 Minuten wie wir es immer wieder hören. Männer, die dann leider nicht beim Gottesdienst geblieben sind, weil sie zum Gottesdienst in den Wald gingen. Der liebe Gott geht durch den Wald, verstehen Sie? Der liebe Gott geht durch den Wald und droben über dem Sternenzelt muss ja der liebe Vater wohnen. Gott, den Zuspruch, die Kraftwelle, die ist ja doch auch die Natur, auf jeden Fall. Ich sagte Ihnen, liebe Wanderfreunde, ich kann mir es überhaupt nicht denken, dass sich Gott irgendwo im Wald versteckt hat. Unser Gott ist kein Osterhas. Unser Gott ist kein Osterhas. Und wenn ich in die Natur hineinschaue, entdecke ich etwas ganz, ganz anderes. Und das merken wir ja auch. Die Natur ist ja doch nur, oft nur ein Spiegelbild unseres Inneren. Und da braucht man doch etwa nur das Büchlein lesen von James Whittaker. Verstehen Sie, jenen Piloten, die abgestürzt waren und nun in ihrem Schlauchboot übers Meer trieben, tagelang. Die waren inmitten der herrlichen Natur, unter einem herrlichen Sternenhimmel, inmitten der Weiten des Meeres. Sie sahen ihren Gott, sie konnten Trost suchen, und was waren sie? Hell verzweifelt. Erst als einer anfing, das Vaterunser zu sprechen, unser Vater in dem Himmel, da gingen ihnen mitten der herrlichen Schöpfung auf, dass sie auch in ihrer Nussschale nicht verloren sind. Oder wie war es denn damals, als die angeseilt und kraftlos in der Eiger Nordwand hingen? Da hingen sie doch, jene Leute, und dann sahen sie das Alpenglühen auf Mönch, Eiger und Jungfrau. Und man hätte ihnen sagen können, liebe Freunde, da seht ihr doch euren Gott, wie der herrlich leuchtet auf den Bergen. Und was haben sie gesehen? In diesem Leuchten sahen sie doch den Einbruch einer Schlechtwetterzone und damit ihren eigenen Tod voraus. In der Natur, in der noch so schönen Lech und Lecherbergen sehen wir keinen Gott. Ich finde keinen Gott. Sondern Zuspruch finden wir allein beim Worte Gottes, Freunde. Nur im Worte Gottes. Anderswo hat sich unser Gott nicht versteckt. Nicht in unseren Gefühlen, nicht in unseren Wäldern, nicht in unseren Büchern. Allein im Worte Gottes und in seiner Auslegung. Das wusste dieser Nehemia. Und deshalb ging er in die Seelsorge. Eine stille Stunde mit Schemaja. Das war der Prophet. Das war der Seelsorger. Schemaja, der nicht zu Hause war. Der wohl zu Hause war, sondern nicht im Tempeldienst. Und ich kann mir denken, wie dieser müde Nehemia neben ihm gesessen und nun auf die Auslegung des Wortes gewartet. Und stellen Sie sich vor, der legt ein Wort aus. Ein Wort des Alten Testaments, schlägt also die Tora-Rolle auf und sagt, Nehemia, auf dich ist ein Anschlag geplant. Du musst ins Tempelinnere fliehen. Und wer ins Tempelinnere flieht, der ist, wenn er sich dort an den Hörnern hält, gerettet. Aber er gibt auch zu, dass er ein Verbrecher ist. Wenn also Nehemia den Rat Schemajas annimmt, stempelt er sich selber als Übertreter und als Verbrecher. Und Tobia und Geshem hätten in demselben Augenblick gewonnen gehabt. Und nachher kommt heraus, Schemaja war gekauft. Schemaja gab keinen seelsorgerlichen Rat, sondern ein Rat des Geshem, der ihn gekauft hatte. Der Prophet hat sich kaufen lassen. Geld und Geist haben sich verbündet. Thron und Altar eine schlimme Ehe eingegangen. Nehemia wäre verloren gewesen, wenn er das nicht durchschaut hätte. Es war 5:45 und die schlimmste Versuchung über einen Gläubigen kommt über seine Gläubigkeit, Freunde.
Die schlimmste Versuchung eines Gläubigen kommt über seine Gläubigkeit. Wenn man den Theologen und den Seelsorger nicht mehr trauen kann. Falsche, unlautere, bestechliche Theologen gab es zu allen Zeiten. Nein, auch den Theologen ist nicht blindlings zu trauen, Freunde. Auch den Pfarrern und Vorstehern ist nicht blindlings zu trauen. Wie viele Menschen sind wegen ihrer blinden Gläubigkeit verloren gegangen? Klar sehen und durchsehen. Rechtgläubige dürfen nicht leichtgläubig sein, Freunde. Rechtgläubige dürfen heute nicht leichtgläubig sein. Ich behaupte auch, unsere Hauptversuchung heute kommt nicht von links, vom Atheismus, von denen, die nichts glauben. Die gefährlichsten Versuchungen heute kommen von rechts. Von solchen, die sagen, eure Taufe ist nichts. Ihr müsst euch wieder taufen lassen. Euer Geist reicht nicht. Ihr braucht Handauflegung. Die größte Gefahr heute unseres Glaubens kommt von ganz rechts. Ihr müsst euch den Puls fühlen. Ist zu wenig drauf. Ihr braucht mehr, mehr Geist. Noch mehr, noch frömmer, noch enger.
Liebe Freunde,
das zu durchschauen, in den wirren Zeiten, auch der Kirche, in diesen wirren Zeiten brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich meine, es gäbe keine wichtigere Bitte als, komm, Heiliger Geist, lass mich's durchschauen, nicht richten, nicht richten. Lass mich's durchschauen, lass mich's blicken, wo es lang geht.
Nachdem diese Versuchung durchstanden ist, heißt es Vers 5, ein von Gott befohlenes Werk steht, ein wahres Wunder, ein wahres Wunder.
Diese Gemeinde Jesu ist ein Werk aus Gottes Hand. Er hat Wollen und Vollbringen geschenkt.
Die Leute sind fertig geworden. Die Leute sind fertig geworden. Irgendwie hat mich das auch mit Wehmut erfüllt.
Wissen Sie, es gibt doch Studenten, die studieren im 12. und im 14. und im 16., im 18. Semester. Man heißt das ewige Studenten. Sie sind schon 40 geworden und sie sitzen immer noch in Tübingen. Der ewige Student, der nie fertig wird.
Und so scheint mir auch manchmal, es gibt nicht nur ewige Studenten, es gibt ewige Christen. Die studieren und studieren und studieren und die kommen eigentlich nie zu dem, wozu die damals gekommen sind, dass sie sagten, so, die Mauer steht.
Freunde, das heißt nicht, dass sie nichts mehr zu tun gehabt hätten. Nach dem Außenbau kommt der Innenbau. Zu bauen werden wir immer haben. Aber einmal muss es Bauabschnitte geben, wo man sagt, jetzt ist es soweit.
Nicht ewige Christen, nicht ewige Studenten, sondern dann zu denen gehören, die mit einstimmen in den Jubel, dieses Werk ist aufgebaut. Dieser Bauabschnitt ist vollendet. Gott, dir sei Lob und Dank. Nach äußeren Feinden und nach solch schweren Versuchungen, Eitelkeit, Ängstlichkeit, Gläubigkeit hindurchzudringen bis zu jenem Punkt mit anderen, bis hierher hat uns Gott gebracht. Ihm sei Lob, Preis und Ehre. Liebe Freunde, lasst uns diese Liste dann an den Anfang unserer nächsten Stunde stellen. Wir wollen hier damit abschließen und Gott darum bitten, dass er auch uns jenen Geist gibt, der durchschaut und der uns hilft, dran zu bleiben. Wir wollen stille werden. Herr Jesus Christus, du siehst ganz genau, wo wir eitel sind und wo uns immer wieder die Angst überkommt und wo wir mit oder trotz unseres Glaubens nicht mehr sehen, wo der Teufel uns selbst im Glauben übermannen will. Darum können wir an diesem Morgen auch nur rufen und bitten und schreien, schenk uns deinen Geist. Vertreibe alle Zeitgeister und Ungeister. Gebiete du dem Teufel ein Paroli. Und nimm uns unsere Eitelkeit.